Und herzlich willkommen zu Def Radio am 25. Januar 2015. Heute unsere Sendung Nummer 283 und wir haben festgestellt, es ist 11 Jahre her, seit die erste Sendung unter dem Namen Def Radio hier auf Radio Free FM lief. Und zwar am 25. Januar 2004 lief hier unsere erste Sendung Viren, Würmer und Trojaner, die es auch immer noch auf unserer Website zum Anhören gibt. Also falls ihr da mal schauen wollt, www.defradio.de. Ja, unser Thema heute ist sogar ein bisschen verwandt, nämlich geht es um RFID-Malware. Aber bevor wir anfangen, sage ich erstmal Hallo Tai, der ist nämlich mit mir im Studio.
Hallo.
Ich bin Matu. Und, ach ja, und danke an die Hörsuppe, dass sie uns aufmerksam gemacht hat auf unseren Geburtstag. Ich weiß nämlich nicht, ob mir das sonst überhaupt aufgefallen wäre, dass wir genau heute 11 Jahre alt werden, unsere Sendung. Ja, zur Website. Ich habe die gerade schon angesprochen. Wir sind, viele haben das schon bemerkt, ziemlich hinten dran mit dem Schneiden und Veröffentlichen vom Podcast. Das liegt daran, dass wir gerade irgendwie fürchterliche technische Probleme mit unseren Schneideskripten und Software haben. Ich habe mir aber fest vorgenommen, mich diese Woche mal dran zu setzen und der Sache ein bisschen besser anzunehmen und das endlich mal auf die Reihe zu kriegen. Dann gibt es hoffentlich mal die letzten 15, 20 Sendungen, die da noch auf Veröffentlichung im Netz warten, gibt es dann hoffentlich bald mal auf der Website. So, haben wir irgendwelche News?
Falls man die Musik da im Hintergrund hört, wir können nichts dafür.
Ja, heute in Ulm ist Narrenumzug. Das heißt, wie jedes Jahr im Januar oder wann auch immer der Jahr, also fällt auch immer auf den Tag, an dem wir Sendung haben. jedes Jahr ist, hört ihr hier die tolle Hintergrund-Faschingsuntermalung. Ja, gehört irgendwie auch, das ist irgendwie auch Tradition, gehört mit dazu. Genauso wie dieser jährliche City-Lauf, der so rund ums Studio rumgeht und wir dann immer Probleme haben, nach der Sendung wieder rauszukommen aus dem Studio. Und auch der Umzug, also der Lärm heute hat hier pünktlich 5 Minuten vor der Sendung angefangen. Davor war es noch ruhig.
Wenn wir hier jetzt, glaube ich, alle Vorhänge zuziehen, dass hier wieder Zappenduster ist, dann könnte es vielleicht leiser werden, aber dann sehe ich wieder nichts.
Naja, wir haben ja elektrisches Licht hier drin. Aber ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Gut, sind schon schwere Vorhänge, muss man sagen. Naja, wie gesagt, irgendwie gehört es ja dazu.
Ja, was ist in letzter Zeit so passiert, was interessant ist und was man unbedingt erwähnen muss? Ja, nach dem Anschlag auf der französischen Satirezeitung, dessen Name mir gerade nicht mehr einfällt.
Will ich auch nicht mehr.
Auf jeden Fall, nach den Anschlägen fordert ja eben, hat Cameron und unter anderem danach Obama und de Maizière gefordert, dass man doch Verschlüsselung doch verbieten sollte.
Ja, das ist gerade einiges los, gell? Also überall auf der ganzen Welt auch wird jetzt immer mehr Massenüberwachung gefordert und der Verbot von verschlüsselter Kommunikation. Weißt du da mehr dazu?
Naja, die Forderung, wieso, Forderung nach Vorratsdatenspeicherung kam mir natürlich wieder. Nur hatte Frankreich diese schon. Mhm. Also eher so ein Argument dagegen, weil es hat ja in Frankreich nichts gebracht.
Ja, generell wird ja immer wieder eigentlich gezeigt, dass es nicht so viel bringt, wie das alle immer glauben. Ja, da ist da also immer mehr ist los. Was ich immer ganz gerne lese, ist der netzpolitische Wochenrückblick auf netzpolitik.org. Und da gibt's für diese Woche auch meistens ist es immer ein bisschen frustrierend, was da so abgeht, aber mit hier auch also steht auch drin, auch Flugreisende werden mehr und mehr drangsaliert. Sollte es auf europäischer Ebene nicht zu einer gemeinsamen Richtlinie zur Speicherung und Auswertung von Fluggastdaten kommen, streben einige Mitgliedstaaten der EU eine eigene länderübergreifende Speicherung von Fluggastdaten an. Auch nochmal so eine Sache in Richtung anlasslose Überwachung und Speicherung. Wenn da Details interessieren, einfach mal auf die Website netzpolitik.org schauen.
Ich warte noch auf den Tag, wo wir dann beim Fliegen uns einfach jeder alle nackig sich reinsetzen müssen, nichts mitnehmen dürfen und alles muss dann per Post nachgeschickt werden.
Naja, hoffentlich nicht. Naja, hast du noch irgendwelche dringenden News? Sonst gehen wir zu netteren Themen über.
Naja, unter anderem hat ja das CCC dann darauf reagiert und gemeint, das ist vollkommener Bullshit. Und eigentlich muss man ja eher sagen, dass man eher die verschlüsselte Kommunikation haben will, weil es hat sich ja gezeigt, es bringt nichts, den Bürgern zu durchleuchten. Also kann man es auch komplett sein lassen.
Ja, nicht nur kann man es, also nicht nur bringt es nichts, sondern es ist einfach förderlich für die Gesellschaft, wenn Leute auch privat kommunizieren können. Und es ist eben, macht eben Probleme, wenn sie das nicht können, wenn sie nicht verschlüsselt kommunizieren können.
Auch das Weltwirtschaftsforum hat darauf reagiert und gemeint, das ist auch vollkommener Bullshit, weil ich habe das Ding nur überflogen, aber es steht mehr oder weniger das hin, was ich mir auch gedacht habe. Ja, schön, wenn man dann im gleichen Zug fordern will, das kann man ja gleichsetzen mit, wir gehen jetzt bei Banken wieder auf Papier zurück, weil wenn ich beim Online-Banking keine Verschlüsselung habe, dann kann ich es auch, muss ich es wieder sein lassen.
Ja gut, also man kann eigentlich nur davon ausgehen, dass sie solche Sachen nicht gemeint haben, also zu Website-Verschlüsselung, weil das wäre ja,
das kann man ja auch, also das dann, könnte man ja auch missbrauchen in dem Ding. Also
dann können wir das Internet eigentlich gleich aufs Jahr 1990, also 90er Jahre irgendwie wieder zurückstellen, weil dann können wir das Ganze komplett vergessen.
Ja.
Naja, gut.
Kommen wir zu deinem Thema.
Kommen wir zu unserem Thema, genau. Thema heute ist RFID-Malware. Dazu gab es auch ein Chaos-Seminar, das ich vor 2 Wochen gehalten habe, ungefähr vor 2 Wochen, einen Tag nach der letzten Def Radio-Sendung. Und falls euch das interessiert, also wer sich das Ganze nochmal mit Folienunterstützung, mit visueller Unterstützung anschauen möchte, der ist dazu herzlich eingeladen auf der Ulmer CCC-Website www.ulm.ccc.de, also www.ulm.ccc.de, nach den Chaos-Seminaren zu schauen. Da gibt es nämlich Aufzeichnungen von fast allen Chaos-Seminaren online, also sowohl als Video als auch nur Audio, allen möglichen Formaten. Gibt es auch als Podcast, wobei ich den nie benutzt habe. Genau, da gibt es das Ganze. Und falls ihr zu dieser Sendung, also zu dieser Radiosendung beitragen wollt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, uns hier im Studio zu kontaktieren. Im IRC-Chat sind schon ein paar Leute aktiv. Und zwar ist es auf dem IRC-Server des Bürgernetzes, das ist irc.bn-ulm.de. Und wir sind da im Channel Raute Def Radio. Es gibt auch ein Telefon hier im Studio, das hat die Telefonnummer 0731 938 6299. Und ein weiterer einigermaßen schneller Weg, uns zu erreichen, wäre Twitter. Und da sind wir @def_radio. Genau, E-Mail erreicht uns nicht rechtzeitig, weil die muss erst durchs Greylisting. Also wir lesen auch keine E-Mails hier im Studio. Aber wir können uns auch eine E-Mail schreiben, radio@ulm.ccc.de. Lesen wir dann halt erst nach der Sendung. Da könnt ihr euch drüber beschweren, dass unsere Sendungen nicht rechtzeitig online sind. Wie gesagt, ich habe mir fest vorgenommen, das diese Woche mal anzugehen. Okay, bevor wir jetzt anfangen, direkt über das Thema zu quatschen, würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen Musik und hören uns wieder nach Pornophonique mit Sad Robot. Bis gleich. Radio Freedom. So, nach dem Song Protocol Initiate von Fatal Exception ID müsst ihr euch jetzt wieder mit der Faschings-Hintergrundmusik zufrieden geben. Hier in Ulm ist nämlich gerade Narrenumzug, was man bei uns hier im FreeFM-Studio wunderbar hören kann. Ihr hört übrigens Def Radio. dem discordischen Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm. Und unser Thema heute ist RFID-Malware.
Ja, erstmal für die Leute, die nicht so viel Ahnung haben, sollten wir vielleicht erklären, was die Wörter überhaupt heißen. So angefangen mit Malware und was dann später damit RFID
hat. Fangen wir mit Malware an, genau. Naja, wir können dann natürlich auch unsere allererste Sendung empfehlen, Viren, Würmer und Trojaner. Heute vor 11 Jahren, am 25. Januar 2004, lief nämlich die erste Dev-Radio-Sendung hier auf Radio Free FM. Genau zu dem Thema, aber wer das jetzt nicht hinbekommt in den nächsten 5 Minuten, was zu erwarten ist oder die Sendung nicht schon kennt, dann können wir mal sagen, ja, was ist denn so eine Malware? Also Malware nehmen wir jetzt mal ganz allgemein als Software, die Schaden anrichtet. Schadsoftware, kurz gesagt. Oh, im Deutschen kann man ja wunderbar irgendwie Wörter zusammenbauen nach Belieben. Das ist immer so eine tolle Sache. Kann man sich immer, besonders mit Nicht-Deutschsprachigen oder mit Leuten, die Deutsch lernen oder so, das ist immer ein sehr lustiges Thema, irgendwie lange Wörter zusammenzubauen. Aber ist nicht unser Thema. Schadsoftware ist unser Thema. Und zwar, ich würde sagen, wir halten das einigermaßen kurz und sagen, eine Malware, was macht die? Typischerweise kennen wir das von Computersystemen, also insbesondere PCs und Laptops. Und da hat das Ganze irgendwie mal angefangen, dass Leute halt angefangen haben, Spaß zu haben mit den Rechnern, weil sie festgestellt haben, ja, man kann ja auch Software schreiben, die Sachen ausführt, die vielleicht nicht ganz so gedacht sind auf dem System. Also Computer zum Absturz zu bringen. Klar, kann man natürlich irgendwie machen. Bekommt man meistens irgendwie hin. Bis heute auch ist das ein regelmäßiges Problem. Und nicht nur kann man, da gibt es irgendwie so ganz witzige so Spaß-Software, so kleine Dinger, die dann irgendwie anfangen, lauter Smileys auf dem Bildschirm zu zeichnen und das CD-Laufwerk wild auf und zu machen.
Also ich kenne den einen, der dann einen Krankenwagen über den Bildschirm fahren lässt.
Okay, ja.
Solche. Also so ähnlich wie Steam Locomotive.
Ja, da ist es ja so gedacht. Also wer Steam Locomotive nicht kennt, es gibt auf im Unix auf der Kommandozeile das Kommando LS steht für List. Und listet alle Dateien und Ordner im aktuellen Verzeichnis auf. Also gibt einfach, ja, so wie wenn man so einen grafischen Dateibrowser hat und da sieht man alle Dateien und Ordner. Da ist es eben auf der Kommandozeile wird dann einfach so eine Liste ausgegeben. Und wenn man das oft benutzt, dann vertippt man sich bei diesem Befehl vertippt man sich ganz gerne mal und schreibt SL statt LS. Und das Kommando gibt's auf den meisten Systemen nicht und da hat sich mal irgendjemand gedacht, so hey, das sollte es eigentlich geben und hat dann die Steam Locomotive draus gemacht. Das SL steht dann für Steam Locomotive und dann fährt dann so ein Zug in ASCII-Art, fährt dann so über den Bildschirm. Man kann dann auch coole Flags angeben wie -A. Das ist bei LS heißt es normalerweise, dass es alle Dateien anzeigt, auch versteckte, also auch welche, die mit Punkt anfangen. Und bei SL-A, das heißt dann Accident und dann sind dann irgendwie in den Fenstern sind Leute, die um Hilfe schreien. Also Help, Help. Also gab es dann irgendwie einen Unfall in diesem Zug. Oder was gibt's noch? LS-L, also für -L für lange Ausgabe. Da wird dann zu jedem Ordner noch irgendwelche weitere Info angezeigt. So wann es zuletzt editiert wurde, wie groß die Datei ist, die Schreibrechte darauf. Ja, und eventuell weitere Informationen, wenn es ein Link ist, wohin der führt und so weiter. Also wenn es ein Softlink ist, wie viele Hardlinks es von dieser Datei gibt und so weiter und so fort. Und genauso bei Steam, also SL-L, das ist dann halt ein langer Zug statt einem kurzen. Ich glaube, normalerweise hat er irgendwie 2 Waggons oder so und dann hat er irgendwie 4 oder 5.
Okay. Das mit Accident wusste ich jetzt nicht.
Das ist mit Accident, mit -A, ja, das ist immer ziemlich witzig. Es gibt dann noch irgendwie so ein, ich weiß nicht, bei irgendwas kann man es auch fliegen lassen. Also dann wahrscheinlich -F oder so, das weiß ich jetzt nicht auswendig, was das Flag dazu ist.
Okay.
Das ist keine Schadsoftware, also das ist halt so gedacht und das installiert man sich, wenn man das witzig findet.
Also zu Schadsoftware muss man halt sagen, wieso schreibt man Schadsoftware? Der einzige Satz, der einem dazu einfällt und fast immer passt, ist, och, er will doch nur spielen.
Ja gut, das ist häufig so und vor allem war das am Anfang so, aber mit der Weiterentwicklung ist es halt schon stark zu Geldmotiven gekommen. Also das ist jetzt eigentlich wahrscheinlich so das Vorherrschende. Meistens waren die auch noch einigermaßen harmlos. Die fieseren, die haben dann irgendwelche Sachen kaputt gemacht, die fieseren Malwares. Also zum Beispiel Dateien gelöscht oder Festplatten formatiert, weiß nicht, Bootsektoren kaputt gemacht, sodass der Rechner gar nicht mehr gescheit gestartet ist. Irgendwelche richtig einfach bosartigen Sachen, ja, das wäre dann das Motiv irgendwie Boshaftigkeit statt Spieltrieb. Gut, vielleicht auch noch ein bisschen mit, weil man es halt kann, aber um zu zeigen, dass man es kann, aber eben eher boshaft und dann aber immer mehr halt auch die Geldschiene. Und wie kann man mit Schadsoftware Geld verdienen? Ja, man kann zum Beispiel die Schadsoftware dazu verwenden, Spam zu versenden. Also wenn sich so ein Virus einnistet auf dem Rechner, dann verwendet er halt diesen Rechner, um ganz viele Werbe-E-Mails zu verschicken.
Okay.
Und mit denen kann man Geld verdienen.
Dann gibt es noch so andere, die einem halt dann anfangen, um Geld zu erpressen.
Ja, richtig.
Da steht dann meistens irgendwie sowas wie GZ oder GEMA drauf.
Oder Polizei ist ganz häufig da. Ja,
aber die haben meistens nichts mit diesen Institutionen zu tun.
Die haben eigentlich nie irgendwas mit diesen Institutionen zu tun. Ja, da steht dann kann man halt plötzlich nichts mehr machen. Also das blockiert irgendwie die Eingabe. Und es steht dran, ja, auf ihrem Rechner wurde irgendwie illegale Musik oder illegale Videos entdeckt und sie müssen jetzt 100 Euro auf dieses Konto überweisen und dann wird der Rechner wieder entsperrt und dann ist dann irgendwie noch so ein Polizeilogo oder eben das GEMA-Logo oder GZ-Logo oder was auch immer da drauf. Und viele Leute ja, machen das auch, die zahlen dann einfach.
Ja, fies sind die neuer, also dieses Ding ist, Typ GEMA ist ja noch nur, es sperrt einen halt den Bildschirm, man kann nichts machen. Das ist noch nicht so schlimm. Schlimm ist dann der andere Typ, der sowas ähnlich funktioniert, der einen einfach irgendwelche Dateien verschlüsselt und man merkt nicht, wann sie verschlüsselt wurden und das könnten wichtige Dateien sein.
Ja.
Und dann ist man so, scheiße, ich brauche die Datei wieder.
Ja. Porsche schreibt gerade im Chat, dass das Ganze Scareware genannt wird, also Scare im Sinne von Angst machen. Mein Gott, das wird ja mal lauter da draußen. Also gut, müssen wir halt mit klarkommen. Genau, also Erpressung, indem man einfach, ja, oder die ganze Festplatte eventuell verschlüsselt oder halt einzelne Dateien. Und man kriegt dann vielleicht den Schlüssel dazu, um die Dateien wieder ranzukommen, wenn man Geld bezahlt. Das zeigt eigentlich, wie wichtig Backups sind. Auf einen anderen Rechner, andere Location, externe Festplatte, wie auch immer. Und zwar so, dass man es auch gut wiederherstellen kann.
Oder gleich alles auf die zur NSA schicken.
Wirklich, genau, die speichern, die haben ja genug Speicherplatz. Ich habe das Gefühl, dass die draußen lauter sind als wir hier drin. Ich muss mal ein bisschen näher ans Mikro gehen und nee, das dafür.
Du bist lauter als das die Hintergrundkulisse.
Ja, ich bin. Ich hab.
Wir hätten das Megafon mitnehmen sollen.
Das Megafon. Ja. Naja. Das hätte dann sehr lustig geklungen. Naja, andere Arten von Malware. Dann gibt es die Botnetze, die ganz gern verbreitet sind. Also die Viren, die sich, wenn sie auf dem Rechner. Wenn sie einen Rechner befallen haben, diesen ja so übernehmen, also zumindest Funktionen auf dem bereitstellen für den Angreifer und Netz deshalb, also Botnetz deshalb, weil es dann halt häufig viele sind und man dann irgendwie sowas wie so ein Rechnercluster hat, also viele Rechner verbunden zu einem, naja, man kann schon fast sagen Supercomputer, bloß dass die einzelnen Rechner halt nicht zu einem tatsächlichen Rechnerklasse gehören, sondern eben irgendwelchen ahnungslosen Privatleuten, deren Rechner mit Schadsoftware befallen wurde. Und auch damit kann man Geld verdienen. Man kann zum Beispiel die ganzen Botnetze verkaufen oder es für irgendwelche Sachen verwenden, womit man Geld verdienen kann. Bitcoins minen Was grinst du da so?
Mir fiel nur wieder eine Szene aus einem gewissen Investigationsserie. Mhm. Ich möchte ja nichts genau nennen. Okay. Wo halt der Computerexperte dann meint, so, er benutzt gerade ein illegales Botnetz, um diese Festplatte zu entschlüsseln.
Ah, okay. Ja, gut. Kann man auch so machen. Ja, oder man kann die dazu benutzen, um verteilte Angriffe zu fahren, also DDoS-Angriffe auf irgendwelche Seiten oder auf irgendwelche Server oder auch die Rechenpower weiterverkaufen und damit dann auch wieder Geld verdienen. Weiterhin gibt es dann irgendwelche Sachen, die Passwörter ausspähen, Kreditkartendaten ausspähen, Online-Banking-Daten, wie auch immer.
Okay, langsam wird
es. Jetzt wird es gerade richtig penetrant mit der Hintergrundmusik da. Ja gut, wir kennen das, ist ja jedes Jahr so.
Hatten wir für letztes Jahr nicht das Memo gehabt, dass wir nicht an dem Tag keine Live-Sendung machen wollten?
Ja, das vergessen wir irgendwie jedes Mal. Nächstes Mal nehmen wir einen Tag früher da im Nebenstudio auf und strahlen es so aus. Naja. Genau. Und dann, was es dann noch weiterhin gibt, sind so ganz, ganz abgefahrene neue Malwares, die dann wirklich zielgerichtet auf große Systeme ausgelegt sind, wie das ganz typische Beispiel, wie hieß es?
Stuxnet?
Stuxnet, genau, mir fällt. Also das ist so dieses, eigentlich das erste große Beispiel. Seither gab es noch einige andere Malware, die ähnliche Dimensionen erreicht hat, der darauf ausgelegt war, eine bestimmte Urananreicherungsanlage zu stören, den Betrieb darin zu stören, hat sich aber weltweit verbreitet, um einfach auf dieses eine Ziel zu kommen und auch um vielleicht wahrscheinlich um ein bisschen Ablenkung zu schaffen. Also dass man wusste sehr lange nicht, worum es überhaupt ging, bis man irgendwann mal festgestellt hat, also die Software selber war verschlüsselt und hat sich dann nur auf der endgültigen Zielmaschine haben sich dann die relevanten Teile entschlüsseln lassen, weil es als Schlüssel irgendwie Teil dieser Hardware-Konfiguration verwendet hat. Also das war ganz, ganz abgefahren. Gab jetzt auch seither einige andere Malware, die so in ähnliche Bereiche vordringen konnte. Das ist so im Moment die neueste Entwicklung eigentlich. Ja, und dann natürlich, es gibt jetzt nicht nur Laptops und PCs, typischerweise sind da Windows-Maschinen die Opfer. Natürlich kann man auch Malware schreiben für andere Systeme, aber immer noch am weitesten verbreitet ist Windows-Malware. Aber Android zieht da jetzt ganz weit hinterher, ganz schnell
Android,
hinterher.
Also mit Hilfe von Android wurde ja sozusagen Microsoft Windows als größtes Betriebssystem ja abgelöst, weil es gibt so viele Handys, wo überall ein Android drauf ist.
Genau, Android ist ja dann auch nicht nur auf Handys, sondern irgendwie, also auf jeden Fall auch auf Tablets, auf vielen. Weiß jetzt nicht, ob es vielleicht auch auf irgendwelchen Navigationsgeräten oder so vielleicht verwendet wird.
Ich habe bisher noch keine gesehen. Die meisten, die ich bisher gesehen habe, sind immer noch so ein Embedded Windows.
Embedded Windows oder Linux, ich glaube die TomTom, naja, wie auch immer. Was machen die da draußen? Naja.
Ich dachte eigentlich, der Umzug ist etwa ungefähr erst um 2 hier in der Gegend.
Ja, wir haben ja schon 2:30. Ja, da vorne, da ums Eck an der nächsten Kreuzung haben sie irgendwelche Bühnen und Bänke und Tische aufgebaut. Also es wird da wahrscheinlich von irgendeiner Bühne hier reinschallen.
Vom Münsterplatz aus?
Oh je. Nee, direkt an der nächsten Kreuzung, da Herrenkellergasse.
Ah, okay.
Kreuzung Platzgasse.
Ja, ich habe da nicht genau hingeschaut. Ich bin gleich vom Theater aus hierher gegangen.
Ja, ich bin auch aus der anderen Richtung gekommen. Naja.
Oh. Was ist dann RFID?
RFID steht für Radio Frequency Identification und das ist eigentlich auch so der hauptsächliche Zweck, nämlich Sachen zu identifizieren, also irgendwelche physischen Objekte mit solchen sogenannten RFID-Tags auszustatten und das ist einfach nur ein kleiner Chip mit einer Antenne, der wenn ein Lesegerät in der Nähe ist, das versucht diesen zu finden, antwortet der mit einer Identifikationsnummer. Also sage ich die Idee, man hat so ein Lesegerät, das sendet ein Signal aus und alle RFID-Tags, die in der Nähe sind, antworten mit ihrer eindeutigen Identifizierungsnummer und deshalb auch Radio Frequency Identification, also es ist Radio Frequency, es geht kontaktlos oder zumindest drahtlos über die Luft und es wird eben identifiziert damit. Also meistens, es gibt dann schon ein paar Ausnahmen, aber meistens geht es wirklich nur um diese Identifizierung und die Dinger sind auch nicht besonders schlau, diese Chips. Häufig haben die auch keine eigene Stromversorgung, sondern der Strom kommt über dieses Magnetfeld, das der Laser erzeugt und nur dann können sie auch antworten. Manche haben auch irgendwie Batterien drin und können aktiv irgendwas machen und haben vielleicht noch ein bisschen mehr Logik mit drin. Das ist aber die Ausnahme, weil es einfach bei vielen Sachen unpraktisch ist, öfter die Batterie zu tauschen. Zum Beispiel bei Haustieren gibt es ja die Möglichkeit, denen so Chips unter die Haut zu implantieren, so RFID-Tags, für den Fall, dass das Haustier mal abhaut und gefunden wird, dass man dann identifizieren kann, wem das gehört.
Das Haus?
Haustier, was?
Haustier, jetzt. Ich habe Haus verstanden.
Habe ich nur Haus gesagt?
Ja, Moment, wie läuft das Haus weg?
Also wenn das Haus kann natürlich nicht weglassen, das Haustier.
Okay, stimmt.
Für den Fall, dass ich mich versprochen habe, entschuldige. Genau, also falls das Haustier abhaut, damit man das identifizieren kann. Oder ganz viel wird es verwendet in so Warenlagern. Da gibt es auch... es gibt auch ganz, ganz unterschiedliche Spezifikationen und Standardisierungen von diesen RFID-Tags. Die fangen an bei ganz niedrigen Frequenzen, niedrigen Megahertz-Bereich, gehen hoch bis mehrere Gigahertz. Und außerdem unterscheiden sie sich ganz stark darin, wie weit man sie auslesen kann. Also es geht los bei 2 bis 10 Zentimeter Entfernung, bis hin zu 200 Meter war jetzt das Höchste, was ich gelesen hatte.
Ja, also solche RFID-Systeme, also kann man zum Beispiel kaufen, es gibt dann so diese Systeme, die sagen so, hey, du verlierst, wenn du öfters dein Zeugs verlierst, hier klebst du ein Bubble drauf, dann findest du es auch wieder. Es funktioniert auch so ähnlich.
Ja, genau. Ja, und das ist eigentlich so im Großen und Ganzen RFID. Will ich mal kurz nachschauen, ob wir da noch irgendwas Wichtiges dazu haben. Es gibt noch eine interessante Sache, die mir einigermaßen neu war, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und zwar unterscheiden manche Autoren zwischen Far-Field und Near-Field RFID. Und da unterscheidet sich die Technologie, wie Daten übertragen werden. Und zwar diese Near-Field RFID funktioniert eben nur Near-Field, also in der Nähe, über bis hin zu mehreren Zentimetern. Und zwar funktioniert da typischerweise die Datenübertragung so, dass halt der Reader so ein Magnetfeld erstellt, woraus der Tag seine Energie bezieht, das aber auch zur Kommunikation verwendet wird. Und bei Far-Field ist es dann typischerweise so, dass man dann noch zusätzliche Antennen hat. Also selbst wenn er seine Energie aus sowas bezieht, dass er dann noch zusätzliche Antennen gibt, die Daten dann auf herkömmlichem Radio Frequency Wege übertragen und es nicht auf dieses Magnetfeld aufmoduliert wird, so wie bei der Near-Field Technologie. So, jetzt wird es draußen wieder ziemlich laut. Vielleicht machen wir einfach nochmal ein bisschen Musikpause, um mal wieder andere Musik zu hören als die ganze Zeit Trommler. Und zwar hören wir uns dazu jetzt einfach mal vom Jazz Street Trio den Song Go Away Blues an. Bis gleich. So, nachdem wir jetzt hier von Red Princess den Song Tai gehört haben, Also T-A-Y, ich weiß, es ist irgendwas Russisches, ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich weiß auch nicht, wie man auf Russisch schreibt, man ist auch irgendwie anders. Geht's hier weiter auf Radio Free FM mit Def Radio. Übrigens zur Musik, wir spielen freie Musik, wenn es geht. Und auch das war heute wieder freie Musik. Frei im Sinne von, ihr könnt es im Podcast anhören, wir müssen das nicht rausschneiden. Im Gegensatz zu Musik, die von irgendeiner Verwertungsgesellschaft verwertet wird, wie zum Beispiel der GEMA, dann könnten wir das nämlich hier nicht einfach so spielen, beziehungsweise wir könnten es schon im Radio spielen, aber müssen das Ganze dann aus dem Podcast rausschneiden.
Ist ja denn, wir zahlen dafür, aber ich habe keine
Ahnung. Nein, es gibt keine Podcast, oder? Also vor ein paar Jahren gab es keine Podcast-Lizenz. Beziehungsweise du musstest unter der Einschränkung, dass du die ganze Zeit währenddessen sprichst, während des Songs. Also du musst drüber sprechen, der darf nur im Hintergrund laufen. Ich glaube, das, wenn ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine mich zu erinnern, dass das die Podcast-Einschränkung war. Du darfst es im Podcast haben, wenn du durchgehend über das Lied laberst. So, klasse.
Wunderbar. Was bringen wir dann die Musik?
Genau, deshalb bleiben wir doch lieber bei der freien Musik. Zurück zum Thema RFID-Malware. Wir haben geklärt, was ist klassische Malware und wir haben geklärt, was ist RFID. Vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis auf den Chat, den ich immer ganz nett finde. Wir haben zur Sendung einen IRC-Chat, einen IRC-Channel auf dem IRC-Server des Bürgernetzes. Das wäre der Server irc.bn-ulm.de. Und wir sind da im Channel Raute, Def Radio, ihr seid da herzlich eingeladen, eure Kommentare zur Sendung abzugeben. Gut, weiter im Thema. RFID-Angriffe. Es gibt da in der wissenschaftlichen Literatur, muss man da ja immer anfangen, irgendwie zu kategorisieren und Sachen einzuteilen und zu definieren und so weiter und so fort. Und als angefangen wurde zum Thema Malware in Verbindung mit RFID-Technologie zu forschen, wurden da eben auch so Versuche gestartet, mögliche Angriffe auf RFID-Technologie zu kategorisieren bzw. zu klassifizieren. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten, weil das ist eigentlich ganz interessant, dass man sich mal so ein bisschen vor Augen führt, was kann man denn überhaupt angreifen, weil RFID-Malware ist nicht unbedingt immer gleich RFID-Malware. So, und ein bekanntes Beispiel von Klassifizierung aus einem dieser wissenschaftlichen Paper von einem Autor namens Mitrokotza und Kollegen stammt die Klassifizierung in verschiedene Layer, also auf was für eine Schicht wird da angegriffen, und zwar zum einmal die physische Schicht, also wirklich die Tags selber, die Hardware, die physikalischen Objekte oder die physikalische Übertragung selber oder der Network Transport Layer, also das ist so die etwas abstraktere Sicht, also schon die Software-Sicht auf die Datenübertragung, oder der Application Layer, also das, was mit diesen Tags, mit dieser RFID-Technologie erreicht werden soll. Also zum Beispiel wäre das irgendwie bei Haustieren die Erkennung, die Identifizierung von Haustieren. Ich weiß nicht, ob die da vielleicht, keine Ahnung, möglicherweise irgendwie Impfinformationen oder sowas noch auf diesen Tags haben. Oder in Warenhäusern eben das Wiederfinden von Waren oder vielleicht Preisschilder in Supermärkten oder Klamottenläden. Das wäre jetzt so der Application Layer, also die Schicht der tatsächlichen Anwendung, für die diese RFID-Technologie verwendet wird. Und dann haben sie hier noch einen weiteren Layer, und zwar nennen die das Strategic Layer. Und
Ui, das hört sich schon so böse an.
Ja, das ist dann schon wieder ein bisschen, das ist auch wieder schon ein bisschen schwieriger zu definieren, was da gemeint ist. Und darunter fallen so Sachen wie Industriespionage, Social Engineering, Gefahren oder Gefährdungen für Privacy, für die Privatsphäre und Targeted Security Threats, also Targeted, wirklich gezielte Angriffe auf bestimmte Systeme. Wenn man es Physical Layer dagegen anschaut, da ist zum Beispiel das Ausschalten oder das, also Disabling, wie übersetzt man Disabling? Nicht unschädlich machen, sondern
deaktivieren?
Deaktivierung, ja, genau. Deaktivierung von Tabs. Tags zum Beispiel durch einfach die Tags wegnehmen. Also wenn man jetzt irgendwie ein Preisschild hat oder so ein Tag, der als Diebstahlschutz dient, irgendwo in einem, sagen wir, Klamottenläden an so einer Hose ist irgendwie eingenäht oder festgemacht. Und wenn man rausläuft, ohne zu bezahlen, dann geht der Alarm los. Dann kann man natürlich versuchen, den einfach zu entfernen. Also einfach durch, wäre ein Angriff auf diesen physical Layer, und zwar permanently disabling Tags, einfach den Tag wegnehmen. Den Tag zerstören ist eine andere Möglichkeit. Da gibt es so ein ganz cooles Beispiel. Von damals hieß es noch Föbut. Mittlerweile heißt der Verein Digital Courage. Die haben damit zu tun hatte, obwohl ich weiß gar nicht, ob das damit zu tun hatte. Auf jeden Fall gibt es da so einen Teil namens RFID-Zapper. Das war damals, als die Sache mit den RFID-Tags in Personalausweisen und Reisepässen auftauchte, sind ein paar Leute auf die Idee gekommen, ja, was passiert denn jetzt, wenn der Chip komischerweise kaputt ist? Also die wollten halt nicht, dass da irgendwie elektronische Daten in diesem Ausweis über sie gespeichert waren. Da haben sie sich gedacht, so ja, diese RFID-Technologie, die da verwendet wird, die bezieht ihren Strom ja aus Magnetfeldern. Und wenn man da halt mal ein bisschen mehr Energie reinsteckt, als die Teile verarbeiten können, dann kann es halt sehr gut sein, dass die kaputt gehen. Nämlich insbesondere geht dann meistens diese Verbindung zwischen der Antenne, also die Antenne ist da so eine, einfach so ein Draht, der mehrmals um diesen Chip rumgewickelt ist, sodass es so spulenmäßig ist. Und daraus kann er dann, aus einer Spule kann man ja Energie beziehen, funktioniert wie so ein Transformator. Und wenn man da ein bisschen mehr Energie in dieses Magnetfeld packt, als dieser Chip handhaben kann, also praktisch eigentlich eine EMP erzeugt, elektromagnetischen Puls erzeugt, dann, der stark genug ist, dann gehen diese Chips ganz gerne mal kaputt. Und das wäre jetzt hier Destroying the Tag.
Naja, mittlerweile gibt es ja auch so, wurde die Schablone geleakt, mit der das entsprechende Amt die alte Personalausweise einzieht.
Okay.
Die Personalausweise zerstört, nämlich das ist so eine Lochervorlage gewesen, wo man den reintut und dann den Locher einfach betätigt.
Also einen ganz normalen,
so einen ganz normalen Papierlocher.
Okay.
Und daran konnte man dann sozusagen rekonstruieren, wo der Chip sein muss.
Aha. Ja gut, und was macht man dann? Mit der Nadel reinstechen und ein bisschen rumbohren, oder?
Ja, reicht ja offensichtlich.
Aber man sollte es ja nicht sehen. Also wir wollen jetzt natürlich niemanden dazu anhalten, hier Staatseigentum zu zerstören, weil das sind ja Personalausweise und Reisedokumente. Aber es ist natürlich möglich. Ich habe das mal mit einem eigenen Tag probiert. Es hat auch ganz gut funktioniert. Also man kann diese Tags natürlich auch so kaufen und man bekommt die auch manchmal irgendwo einfach so.
Also Tags in die Mikrowelle stopfen ist auch vollkommen doof, weil die gehen da auch kaputt.
In der Mikrowelle tut es denen auch nicht so gut, aber auf den Ausweisen hinterlässt es wahrscheinlich dann Brandspuren an der Stelle, wo der Tag mal war. Habe ich zumindest von gehört. Habe ich noch nicht ausprobiert.
Ausgehend davon, was passiert ist und was ich gesehen habe, ja.
Ja, manche Tags haben wohl auch, also das ist auch irgendwie nicht so hundertprozentig bestätigt, aber manche Tags, ich habe gehört, dass manche Tags ein sogenanntes Kill Command haben sollen, mit denen man sie dauerhaft oder vorübergehend ausschalten kann oder deaktivieren kann. Das ist also dann wirklich auch zerstört. Also das ist wirklich so gedacht ist vom Einsatzzweck, dass man sie irgendwann wirklich deaktiviert. Denkbar wäre das zum Beispiel bei Diebstahlschutz, der in Kleidung eingenäht ist, der dann im Laden nicht entfernt wird, nachdem man bezahlt hat, sondern nur deaktiviert wird, weil die Tags einfach so billig sind, dass man sich's leisten kann. Das ist ja die Idee dahinter, dass man dann einen Diebstahlschutz hat, den man schlecht entfernen kann, weil man den in das Produkt einbettet. Also es müssen natürlich nicht nur es können nicht nur Klamotten sein, es können natürlich irgendwelche, was auch immer, bei Handys könnte es sein, dass man es direkt irgendwie in das Handy mit einbaut oder wie auch immer. Kann man sich alles Mögliche drunter vorstellen. Und dann wäre halt die Idee, dass man den eben per Software ausschaltet. Wenn es so ein Kill-Kommando gibt, dann ist es natürlich auch denkbar, dass man das als nicht autorisierte Person auch ausführen kann. Immer die Frage, wie dieses ganze System implementiert ist und wie sicher das ist. Weitere Möglichkeit auch auf der physischen Schicht, Physical Layer, wäre die zeitweise Deaktivierung von Tags, zum Beispiel indem man passiv oder aktiv das Signal stört, vom Laser zum Tag. Passiv wäre zum Beispiel einfach irgendwelche Alufolie um den Tag wickeln, damit da keine elektromagnetische Datenübertragung mehr stattfinden kann.
Gibt's mittlerweile auch als Geldbörse zu kaufen?
Genau, ich habe so eine. Ich finde die super. Also ich habe hier so ein Geldbeutel, der hat einen Fach für sechs Karten, Scheckkartenformat. Häufig, wie gesagt, in dem Personalausweis und in unseren Uni-Ausweisen und so sind ja RFID-Tags drin und dieses Fach ist halt aus Metall einfach. Und dann hat es hier unten noch so einen Hebel dran, mit dem man die ausfahren kann. Also man kann die dann ganz schnell auch wieder verwenden.
Die Nutzbarkeit soll ja nicht darunter leiden, dass man das Ding in Alufolie einwickeln will.
Genau, und das Ding hat sogar einen Design Award gewonnen, und zwar den Red Dot Design Award. Ich finde es auch, also es ist wirklich großartig. Es ist auch ganz flach und klein und es fällt überhaupt nicht auf in der Hosentasche. Bloß Münzen passen keine rein, dafür habe ich dann so einen kleinen extra Beutel immer noch im Rucksack. Oder halt Münzen in der Hosentasche. Bin ich schwer begeistert von. Aktives Jamming, also man baut ein Gerät, das auf derselben Frequenz wie diese Tags eben ausgelesen werden, ganz starke Signale erzeugt, die das Signal vom Tag übertönen.
Die Geräte sind, glaube ich, wieder in Deutschland verboten unter Hacker-Paragraph irgendwas.
Jamming, das ist ein bisschen schwierig. Also vor allem, wenn die Frequenzen, in denen es sendet, Lizenzen benötigen, dann ist es nochmal problematischer. Also für viele Frequenzen, irgendwie Mobilfunk und für die meisten Frequenzen, um zu senden, braucht man ja Lizenz. Und meistens sind Jammer ja relativ starke Signale und auch noch über größere Bandbreiten hinweg. Das ist da rechtlich ganz, ganz schwierig, aber machbar natürlich. Was man auch machen kann, man kann nicht unbedingt die Tags angreifen, sondern die Reader angreifen. Also wenn man nicht möchte, dass so ein Türöffnungssystem das per RFID-Tag funktioniert, dass es nicht mehr funktioniert, haut man vielleicht mal mit dem Hammer auf den Reader neben der Tür drauf. Dann kommt da auch niemand mehr rein.
Das ist ja schon böse.
Ja, das ist schon, es sind alles Angriffe darauf. Und dann ein bisschen fortgeschrittenere Angriffe auf Physical Layer wären sogenannte Relay Attacks. Da ist auch so ein Türöffnungssystem ganz nettes Beispiel, zum Beispiel für ein Auto. Ja, so Autoschlüssel, wenn das jetzt mit RFID funktionieren würde. Oder generell Autoschlüssel.
Es gibt ein viel prominenteres Beispiel.
Ja?
Die neuen Kreditkarten haben mittlerweile RFID-Tags drin, die bis zu 20 Euro funktionieren.
Okay, dann nehmen wir die Kreditkarten.
Es ist auch bewiesen, dass es damit funktioniert, dass die Relay, eine Tunnel-Attacke funktioniert.
Okay. Also gut, erklären wir kurz, was es ist. Man hat diesen, eine Person besitzt so eine Kreditkarte mit RFID-Schnittstelle, kann also Kontakt oder ja, drahtlos damit zahlen. Also dieser Chip, der drauf ist, diese Kontakte von der Smartcard, die man sonst immer sieht, die müssen eben nicht verwendet werden, sondern man hält dieses Ding einfach nur in die Nähe von diesem Reader und bezahlt damit dann. So ist es gedacht. So, wenn jetzt ein Angreifer dein Geld stehlen möchte, also Tai, sagen wir, Tai hat so eine Kreditkarte, nehmen wir das mal an. Und ein Angreifer, also zum Beispiel ich, möchte sein Geld stehlen, dann suche ich mir einen Komplizen, der mit einem Lesegerät sich in der Nähe von Tai platziert, zum Beispiel an der Bushaltestelle neben ihn auf die Wartebank setzt und dann da in seiner Tasche drahtlos diesen Chip ausliest und die Daten weiter funkt an mich zum Beispiel oder irgendwie an mich überträgt, zum Beispiel übers Handy oder wie auch immer. Und ich habe dann ein zweites Gerät, das eine Karte emuliert, also das so tut, als wäre es die Kreditkarte und übernimmt dann einfach die Daten von der Originalkreditkarte und leitet die praktisch weiter. Also wie so eine Art Verlängerungskabel für diese Kreditkarte, das wäre so ein genannter Relay-Attack. Ja, da gibt es Ansätze, um so etwas entgegenzuwirken. Das wären so Distance-Bounding-Protokolle, also so Datenprotokolle, die eben nur funktionieren können, wenn sich der Kommunikationspartner in einer bestimmten Umgebung, in einer bestimmten Entfernung zum Reader aufhält. Ja, das funktioniert einfach basierend auf der Idee, dass man halt eben nicht schneller als in einer bestimmten Geschwindigkeit kommunizieren kann, nämlich typischerweise Ausbreitungsgeschwindigkeit von Licht. Also das wäre so irgendwie das theoretische Maximum. Meistens geht es dann noch ein bisschen langsamer, weil die Geräte müssen ja auch irgendwie Berechnungen machen und senden und so. Dann geht das Ganze noch mal ein bisschen langsamer. Auf sowas basiert das dann. Kann man machen, wenn du sagst, es ist bewiesen, dass solche Relay-Attacks mit den Dingern funktionieren.
Ja, Relay nicht ganz, sondern es basiert nur noch darauf, dass man halt noch, dass dann die Daten, die vom Laser kommen, wieder zurückkommen. Mhm. Also ein kompletter Tunnel, zweiseitiger.
Ja. Ah, okay, in beide Richtungen.
Ja. In beide Richtungen, dann funktioniert das.
Genau. Okay.
Das war auch der Grund, wieso man die Dinger dann auf 20 Euro beschränkt hat.
Aha. Okay, gehen wir ganz kurz noch die anderen Kategorien durch. Network Transport Layer Tag Attacks wäre zum Beispiel Cloning oder Spoofing, also so einen Tag zu kopieren, was auch nicht unbedingt gehen soll. Also gerade wenn man so Türöffnungskarten hat, sollte man vielleicht nicht unbedingt in der Lage sein, von jedem im Vorbeilaufen an anderen Personen deren Schlüssel zu klonen, zu kopieren. Spoofing, also sich als andere Tags ausgeben, wäre auch gut, wenn es nicht möglich wäre. Dann Reader-Attacks, also auf der Seite des Readers. Man kann sich natürlich als legitimes Lesegerät ausgeben und so an Daten auf dem Tag kommen, an die man eigentlich nicht kommen sollte. Das Mithören von Kommunikation wäre ein weiterer Angriff auf diesem Network Transport Layer. Genau, also einfach mithören, was reden dieser Tag und der Reader da. Und dann Angriffe auf das Protokoll selber. Also Entschlüsseln von diesem Protokoll, nachdem man es mitgehört hat, oder was auch immer man sich da aus dem TCP/IP, so was man da so kennt und was man da vielleicht übertragen kann auf diese Transport- oder Kommunikationsmöglichkeit. So, Application Layer haben wir dann Unauthorized Tag Reading, also ich lese die Tags, obwohl ich nicht dazu autorisiert bin. Das Modifizieren von Tags gehört in diese Kategorie mit dazu. Und Angriffe auf die Middleware, da werden wir später noch ganz noch detaillierter drauf kommen. Das ist nämlich eigentlich so das Interessanteste. Middleware ist nämlich das, was hinter dem Reader liegt. Also meistens bringt mir der Reader allein nicht so viel, außer ich möchte jetzt irgendwie nur eine Nummer wissen. Keine Ahnung, bei Haustieren wird das ganz gerne gemacht. Man hat dann nur die Nummer und guckt dann irgendwie nach, zu welchem Tier gehört es, wer ist der Halter und so weiter. Meistens hat man da aber noch irgendwelche Logik hinten dran, die dann irgendwas macht. Und die kann man natürlich auch angreifen. Und typischerweise sind da eben so Sachen wie Buffer Overflows oder Code Injection die Angriffsmöglichkeit. Strategic Layer habe ich schon gesagt, Wirtschaftsspionage, Social Engineering, Datenschutz, Gefährdungen und gezielte Angriffe auf bestimmte Personen oder Firmen oder einfach irgendein bestimmtes Ziel. Und dann haben sie noch eine weitere Kategorie Multilayer Attacks hier in diesem Paper eingeführt, bei denen man auf mehreren Layern gleichzeitig was machen muss. Und das wären zum Beispiel so Covered Channels, also dass man Daten extrahiert aus dem System über einen Kanal, der eigentlich nicht, der nicht so gedacht ist. Also dass man versucht, über einen versteckten Kanal Daten aus diesem aus einem System zu extrahieren, zum Beispiel darüber, wie viel Strom es braucht oder wie auch immer. Dann Denial of Service Attacks wären damit dabei, Traffic Analysis, Krypto-Attacken, muss man auch meistens mehrere Layer betrachten, Side-Channel-Attacks ist nochmal, also die sind ein bisschen verwandt mit den Covered-Channels, aber in Covered-Channels macht man das explizit, also da verwendet man ein, zum Beispiel, weiß nicht, ja, nehmen wir jetzt irgendwie, das Gerät braucht Strom und man verwendet dann zum Beispiel den Ton, den das Netzteil macht, wenn man mehr oder weniger Strom zieht, also die Frequenzunterschiede, die da entstehen, und verwendet dann praktisch das Audio, um irgendwelche Daten zu übertragen. Und Side-Channel-Attacks ist das Gleiche, bloß dass man das halt nicht absichtlich macht, sondern dass es da irgendwie unabsichtlich passiert.
Ich verstehe den Unterschied immer noch nicht.
Ja, bei Covered Channel versuchst du eben über einen Kanal zu kommunizieren, der eigentlich nicht unbedingt als typischer Kommunikationskanal gedacht ist. Mhm. Also du versuchst wirklich da Daten drüber zu kriegen.
Okay.
Zum Beispiel, ja, wie auch immer, bei Side-Channel-Attacks, da benutzt du diese Kanäle und da passiert diese Datenübertragung irgendwie aus Versehen.
Okay.
Beispielsweise, ich sehe hier gerade dein Laptop da ist ein LAN-Kabel angeschlossen und da blinkt dieses Lichtchen. Mhm. Und es gab mal Switches, bei denen diese Lichter eben direkt an irgend so ein Übertragungsteil eben in diesem Switch angeschlossen war, also diese LED, die da blinkt. Und dann konnte man nur indem man dieses Blinken betrachtet, konnte man zurückführen auf die Datenpakete, die da übertragen wurden. Das wäre jetzt so eine Side-Channel-Attacke, weil das war mit Sicherheit nicht so gedacht. Mhm. Man hat das aber, das war irgendwie aus Versehen, dass da die Daten über diesen Side-Channel extrahiert wurden. So, wenn man das jetzt absichtlich machen würde, also wenn man dieses Blinken vielleicht jetzt noch zusätzlich dafür benutzt, um Daten an den zweiten Switch weiterzugeben, dann wäre das vielleicht so ein Covered Channel, also wenn halt die Absicht dahinter steckt.
Okay.
Genau, und dann als letztes noch so also Replay Attacks, also man versucht, Kommunikation, die man vorher mitgehört hat, nochmal wiederzugeben und sich so zum Beispiel als legitimer Nutzer auszugeben, obwohl man gar nicht in Besitz eines legitimen Tags ist. Okay, wir haben jetzt schon wieder relativ lange geredet. Vielleicht machen wir...
Und es wird langsam lauter wieder.
Es wird wieder lauter. Vielleicht machen wir noch mal kurz Musik, diesmal nicht so lang, und gehen dann direkt auf das erste wirklich interessante Paper, die erste richtige Malware. Machen wir mit der weiter, die in Bezug auf RFID-Malware entdeckt wurde. Aber jetzt hören wir uns erstmal von Amity in Fame Dinner for One an. Willkommen zurück zur heutigen Def Radio Sendung hier auf Radio Free FM. Heute mit Narrenumzug, Hintergrundsuntermalung. Das ist das, was ihr im Hintergrund hört. Hier findet heute in Ulm der Narrenumzug statt. Unser Thema heute ist RFID-Malware. Wir haben schon darüber gesprochen, was Malware ist, was RFID ist und wie man Angriffe auf RFID-Systeme klassifizieren kann. Und jetzt möchte ich auf die erste große wissenschaftliche Veröffentlichung zum Thema RFID-Malware kommen. Und zwar wurde da, ich habe jetzt blöderweise das Jahr hier gerade nicht mehr drin. Ich suche mal kurz, es müsste irgendwie 2006 rum gewesen sein. Das Paper mit dem Titel Is Your Cat Infected with a Computer Virus?
Ist Ihre Katze mit einem Computervirus infiziert?
Genau, und es ist tatsächlich aus dem Jahr 2006, geschrieben von Riebak et al. Ein Co-Autor ist der Andrew Tannenbaum aus Amsterdam, berühmter Computerprofessor, also Computer Science Professor, Informatik Professor, so heißt es, in Amsterdam. Ja, und dieses Paper hat nicht zuletzt wegen des Titels hohe Wellen geschlagen, nämlich, ja, ist ihre Katze mit einem Computervirus infiziert. Das ist natürlich schon ein bisschen reißerischer Titel und irgendwie haben dann die Medien darauf reagiert mit, oh mein Gott, alle Haustiere sind mit Viren infiziert und die RFID-Technologie ist dem Untergang geweiht oder es, ja, darf nicht mehr verwendet werden. Und da Reaktionen darauf von Kunden, die RFID-Systeme einsetzen, war dann wohl panisch bei ihren Herstellern, bei den Herstellern der RFID-Systeme anzurufen und zu sagen, oh, was ist da los? Wir können alles nicht mehr benutzen.
Ja, aber das ist immer so, wenn dann plötzlich die Medien zuschlagen und dann plötzlich meinen, sie wüssten irgendwas, was eigentlich nur so, wie soll man sagen, so aggressiv,
ja, das dann so übertrieben dargestellt wird. Ja,
war halt übertrieben dargestellt, aber das war's doch. Ja. In keinster Weise stand da irgendwas im Dings drin, dass da jetzt die Katze davon Schaden nehmen würde.
Ja, die Katze schon mal gar nicht. Wenn dann das System des Tierarztes, der dieses Teil ausliest. So, worum ging es da tatsächlich? Um das Paper zu verstehen, müssen wir uns kurz anschauen, wie SQL-Injections funktionieren. Also SQL steht auch für Structured Query Language, beziehungsweise wird auch so genannt. Manche sagen auch, ja, eigentlich steht SQL nur für SQL und für nichts anderes, aber das sei mal dahingestellt, also eventuell auch Structured Query Language. Auf jeden Fall ist es eine Sprache, um Abfragen auf Datenbanken auszuführen. Also um Daten aus Datenbanken auszulesen oder Daten in Datenbanken zu verändern oder hinzuzufügen. Und Injections, also Code Injection, ist eine Sache, bei der man versucht, in ein laufendes System Code, also Software-Code, einzufügen, zu injizieren, der da eigentlich nicht reingehört, also Programmcode auszuführen in einer laufenden Software, der eigentlich nicht ausgeführt werden sollte. Bei SQL-Injections läuft es so, dass man zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach eine Warensuchmaschine. Also man hat irgendwie einen Online-Shop und hat da so ein Suchfenster und da kann man dann eingeben, ich suche nach Waschmaschinen, also so gibt man Waschmaschine ein und dann wird daraus so eine SQL-Abfrage generiert, die in der Datenbank nachschaut, alle Produkte, in denen das Wort Waschmaschine drin vorkommt. So, jetzt kann man versuchen, in dieses Suchfeld statt nur Waschmaschine, kann man jetzt versuchen, SQL-Code reinzuschreiben. Und wenn das nicht entsprechend dagegen geschützt ist, ist es möglich, dass man dann erfolgreich damit eine eigene SQL-Abfrage auf diese Datenbank ausführen kann, die da eigentlich nie hätte reinkommen sollen. Das bedeutet SQL-Injection. Beziehungsweise auch Code-Injection auf eben SQL-Datenbanken.
Ich glaube, so ein kleiner Verweis auf den XKCD 327 ist auch interessant.
XKCD 327, genau. Welches ist das?
Die Mutter, die ihr Kind so genannt hat.
Genau. Das ist der Comic, dass Eltern ihr Kind so mit eben SQL Query als Namen gegeben haben und die Schule dann alle ihre Studentendaten verloren hat. Deswegen, gut. So, wie wird diese SQL-Injection verwendet? Das Beispiel, das sie da in diesem Paper sich ausgedacht haben, also es ist ein rein fiktionales Beispiel. Ja, das ist auch ziemlich, also man muss zugeben, es ist ein bisschen weit hergeholt, aber das Paper war einfach dazu gedacht, um das Bewusstsein ein bisschen dafür zu hervorzubringen oder zu verstärken, dass ja RFID-Tags beliebige Daten enthalten können. Und die eben nicht auch unbedingt immer gutartig sein müssen. Also dass man auf jeden Fall den Input überprüfen sollte. Genau wie man das bei Webformularen auch macht oder bei allen anderen Computersystemen, wo Daten von außerhalb in dieses System kommen. So, das Beispiel, das sie sich da ausgedacht haben, war so ein Supermarkt, Warenverteilungszentrum, in dem Boxen zum Verschiffen oder Verschicken von Waren verwendet werden. Und Boxen, die in diesem Zentrum ankommen, werden irgendwie ausgepackt und die sollen dann wiederverwendet werden. Und dazu haben die solche RFID-Tags. Da steht zum einen eine ID drauf, zum anderen steht aber auch der Inhalt dieser Box da drauf. Und wenn so eine Kiste dann ankommt in dem Verteilerzentrum, wird dieser Tag gelesen, die Waren werden ausgepackt. Das, was drin war, also was dieser Inhalt dieser Box, wird in eine Datenbank geschrieben. Und aus der Datenbank wird dann wieder auf den Tag draufgeschrieben, was neu in diese Kiste verpackt werden soll. Und dann kann eben das restliche System da anhand dessen, was da drin steht, was da neu in diese Kiste rein soll, kann das irgendwie automatisch mit neuen Waren befüllen und dann automatisch verschicken. Und ja, wenn man jetzt eben auf diesem Tag nicht nur die Bezeichnung der Ware speichert, sondern eben so eine SQL-Query, dann kann man es schaffen, in die Datenbank so Code zu injizieren oder Daten zu injizieren. Und was sie gemacht haben, war eine Reverse Shell da rein zu injizieren. Also Code, der auf dem Rechner, der den ausführt, einen TCP-Port öffnet und damit für einen Angreifer es ermöglicht, dass er Kommandos direkt auf diesem Rechner ausführen kann. Und zwar wurde dazu einfach per Netcat, das ist so ein Programm, um einfach eine TCP oder UDP-Verbindung aufzumachen, wurde da einfach alles an eine Shell weitergegeben, was auf einem bestimmten Port ankam. Und ausgelöst wurde das Ganze durch Server-Side-Includes. Und zwar gibt es, wenn bei bestimmten Webservern, zum Beispiel beim Apache-Webserver, sogenannte Server-Side-Includes aktiviert sind, dann ist es möglich, Code aus einer Webseite heraus aufzurufen auf dem Webserver. Eigentlich ist es dazu gedacht, um so dynamische Daten da einzufügen, zum Beispiel das aktuelle Datum oder kompliziertere Daten. Aber da wurde es eben verwendet, um dieses Hintertür aufzumachen. Und zwar wird die dann aufgemacht, wenn der Manager sich in seiner Web-Applikation anschauen möchte, welche Waren gerade so verarbeitet werden. Dann wird nämlich das Ganze aus der Datenbank gelesen und diese Hintertür da auf dem System aktiviert. Das war die Idee. Und die Autoren dieses Virus sind noch einen Schritt weiter gegangen. Und zwar ist es ein selbstreplizierender Virus, insofern, dass sie nicht nur diese Hintertür da platzieren, sondern auch noch schaffen, alle weiteren Tags, die verarbeitet werden in diesem Zentrum, auch zu infizieren. Und das machen sie mit einem sogenannten SQL-Quine. Ein Quine ist ein Computerprogramm, das seinen eigenen Quelltext ausgibt. Und damit haben sie es eben geschafft, dass dieser Virus eben nicht nur sein Payload auf dem Zielsystem platziert, sondern auch noch der komplette Virus auf alle anderen Tags geschrieben wird, sich also selber repliziert. Und es war, ja, wie gesagt, es war so ein sehr, sehr ausgedachtes Beispiel, auch sehr, sehr zielgerichtet. Also es hätte jetzt nur bei diesem einen bestimmten Zielsystem funktioniert. Aber es war eben dazu da, um zu zeigen, dass trotz der Größenbeschränkung, also auf so RFID-Tags kann man nicht so viel Daten speichern. Und trotz dieser ganzen Beschränkungen, dass es möglich ist, einen selbstreplizierenden Virus auf so einem System zu platzieren. Und es gab dann auch noch Folgepaper, die diese Sache so ein bisschen erweitert haben. Nämlich ein Paper mit dem Titel RFID Malware Fragmentation Attacks. Und das war einfach ja die Weiterentwicklung davon, indem man gesagt hat, wenn die Tags einfach nicht so viel Speicherplatz haben, dann kann man ja einfach versuchen, diese Schadsoftware, diesen Virus auf mehrere Tags zu verteilen. Und dann gibt es noch, und also was die da machen, die injizieren dann eben Teile dieser Schadsoftware in die Datenbank und jeder Tag schreibt sich eben dann selber in diese Datenbank und zum Schluss gibt es dann einen RFID-Tag, der aus der Datenbank diese Software zusammenbaut und auf dem Rechner ausführt. Und es hat mit mehreren Datenbank-Implementierungen, also ich meine MySQL hat es funktioniert, mit dieser Microsoft SQL-Datenbank, weiß gerade nicht, wie die heißt.
Die heißt so.
Da hat es funktioniert. Und ich glaube noch weitere. Also gibt es das Paper mit dem Titel RFID Malware Fragmentation Attacks. Genau.
So, ist das jetzt ein Grund zur Panik?
Naja, nicht wirklich, weil ich wollte es eigentlich erst später darauf zukommen, aber wir können das auch genauso gut jetzt kurz besprechen, weil es eigentlich nur eben darauf aufmerksam machen wollte, dass es eben nicht vertrauenswürdiger Input, der von diesen Tags kommt, genauso wie alle andere Input auch. Man muss, wenn man von der Webseite irgendwas bekommt, muss man kontrollieren, was man da verarbeitet. Wenn man aus irgendwelchen anderen Quellen Daten bekommt, keine Ahnung, USB-Sticks, die man irgendwie geschickt bekommt oder CDs, muss man schauen, ja, was ist denn da drauf? Da könnte eben genauso gut Malware drauf sein. Und das Gleiche ist unter Umständen der Fall bei RFID-Tags. Und das heißt, eigentlich muss man nur die gleichen Sicherheitsvorkehrungen treffen, wie immer, wenn man Input verarbeitet. Und wie immer gibt es da natürlich auch Sicherheitslücken. Man kann das Ganze dann fortführen auf NFC. Da haben sich vielleicht schon ein paar Leute gedacht, so ja, was ist denn eigentlich mit NFC? Das ist doch verwandt mit RFID. Und jetzt wird es gerade richtig laut draußen. Naja gut, wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir trotzdem noch lauter sind als die da draußen. Ich gehe noch mal ein kleines Stück näher zum Mikro.
Okay. Ich glaube, ich muss auch mal näher ran.
Genau, also NFC-Technologie ist verwandt mit RFID und zwar baut es auf bestimmten RFID-Standards auf. Aber nicht auf, also um genau zu sein, auf zwei von diesen. Also bei RFID gibt es ganz, ganz viele verschiedene Standards. Und NFC baut eben auf einen von diesen auf und hat dann eben auch nur diese eine Frequenz, nämlich 13,56 MHz sind es. Es gibt RFID-Tags, die in dieser Frequenz arbeiten. Es gibt aber auch RFID-Tags, die in anderen Frequenzen arbeiten. Oh, ja. Und jetzt geht's hier mal richtig los draußen. Ich hoffe,
dass das zur Fahrdekoliste gehört und nicht
der Feueralarm ist. Ich hoffe, dass es kein Katastrophenalarm ist. Ja, aber jetzt hat es, glaube ich, schon wieder aufgehört, gell?
Ja.
Scheint also zum Umzug gehört zu haben. Genau, also NFC weiter. Weiterer großer Unterschied ist, RFID-Tags werden normalerweise nur gelesen. Also Daten fließen in eine Richtung, nämlich vom Tag zum Reader. NFC dagegen, also Near Field Communication, kann in beide Richtungen kommunizieren und das prominenteste Beispiel sind Smartphones bzw. Handys, die NFC-Schnittstelle beinhalten und damit eben Daten austauschen können, zum Beispiel ja, Bilder austauschen oder Visitenkarten oder wie auch immer. Und NFC, irgendwie die einzige große Security da ist, dass es nur bis zu 10 cm weit funktionieren soll. Dagegen der gleiche Frequenzbereich von RFID-Tags soll bis zu einem Meter auslesbar sein. Und bei RFID kann man mehrere Tags gleichzeitig scannen. Bei NFC kann immer nur ein Gerät der Kommunikationspartner sein, sei das jetzt ein Tag oder sei das ein weiteres aktives NFC-Gerät. So ist da die Unterscheidung. Und ja, nachdem jetzt eben viele Telefone nachdem die auch sehr, sehr verbreitet sind, liegt es natürlich nahe, sich da die Sicherheit mal anzuschauen. Genauso wie das zum Beispiel auch mit USB gemacht wurde, in USB-Schnittstellen. Und da gab es ein Paper eine wissenschaftliche Veröffentlichung noch vor der Zeit der Smartphones. Also die haben sich damals ein Feature-Phone getestet. Da gab es noch keine Smartphones. Soweit ich mich erinnere, war das irgendein Nokia und damals war es ja typisch, dass man Drittanbieter-Software nur über diese Java Mobile Edition drauf machen kann. Also man konnte also so Java-Applets drauf deployen oder Java-Programme drauf deployen mit diesem Java Mobile Edition. Und ja, da haben sie eben auch mehrere Sicherheitslücken in diesem NFC-Stack gefunden und zum Teil auch ausgenutzt, nämlich auch sie haben so ein selbstreplizierendes Virus geschrieben, das mithilfe von so Smart-Postern funktioniert. Also NFC hat so diese Möglichkeit, Smart-Poster zu scannen. Das muss man sich so vorstellen, dass man einfach ein Poster hat. Heutzutage haben die auch oft so QR-Codes drauf, die auf die Website leiten. Was aber auch öfter mal gemacht wird, ich habe da auch schon so Poster gesehen, dass eben statt oder zusätzlich zu dem QR-Code noch so ein NFC-Tag oder RFID-Tag drin ist, der eben die gleiche Funktion hat, nämlich einfach eine URL enthält. Und das Handy, wenn man damit diesen Tag scannt, macht dann den Browser auf und geht auf diese URL. So, jetzt normalerweise, wenn man Software installiert auf solchen Feature-Phones, dann wird man ganz viele Sicherheitsabfragen gefragt. Zum einen erstmal wird man gefragt, so ja, du willst jetzt gerade Software runterladen, es ist potenziell gefährlich, willst du das überhaupt? Dann wird man vor der Installation gefragt, so ja, jetzt wird Software installiert, das ist gefährlich, willst du das, bist du sicher? Und dann bei der Ausführung nochmal und da gibt es irgendwie eine ganze Reihe an Sicherheitsabfragen. Und diese Forscher haben festgestellt, wenn man über NFC so eine URL aufruft, dann werden plötzlich fast alle von diesen Sicherheitsabfragen einfach übersprungen. Die Software wird automatisch im Hintergrund heruntergeladen und installiert und nur das Ausführen muss dann noch mit einem Tastendruck bestätigt werden, was natürlich dann viel wahrscheinlicher ist, dass es auch ausgeführt wird. So, und das Ganze kann sich jetzt auch noch selber replizieren, nämlich so, dass wenn dieses Virus erstmal auf dem Handy ist, dann fängt es diese RFID-Tags ab, dieses Lesen von, also wenn man dann sein Handy an so einen RFID-Tag oder NFC-Tag hält, wird so ein Event generiert und der wird abgefangen von diesem Virus und der versucht dann erstmal zu schreiben, also diesen RFID-Tag neu zu beschreiben. Eigentlich sollte es nicht möglich sein, aber wenn die Hersteller da jetzt nicht dran gedacht haben, das irgendwie auszuschalten, dass der beschreibbar ist, dann schreibt sich dieser Virus erstmal selber wieder auf diesen Tag, beziehungsweise schreibt die URL zu dieser Malware auf diesen Tag. Und dann, um ein bisschen nicht so auffällig zu sein als Schadsoftware, haben sie dann noch hinzugefügt, dass wenn man zweites Mal, also wenn das Handy schon infiziert ist und man so einen Tag scannt, dass es dann wieder auf die Original-Website weiterleitet, damit es einfach nicht so auffällig ist, dass da jetzt irgendwas schiefgegangen ist und so ist, wie es nicht sein sollte.
Offensichtlich ist es ja nicht aufgefallen, dass es beim ersten Mal nicht die Seite aufgerufen hat.
Ja, kann ja mal schiefgegangen sein, dann macht man es halt ein zweites Mal und dann passt es wieder. Okay, ich habe schon wieder ein bisschen trockene Kehle. Machen wir noch einmal Musikpause, würde ich sagen. Wir haben jetzt nur noch so ein bisschen mehr als 20 Minuten, aber wir haben jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel Thema. Deshalb machen wir noch mal Musikpause. Wir sind jetzt angelangt beim Song vom Diablo Swing Orchestra, der Balrog Boogie. Und danach reden wir noch mal ein bisschen weiter über NFC. Schnittstellen bei Handys und zwar diesmal bei aktuelleren Smartphones. Bis gleich. Und herzlich willkommen zurück zu Def Radio. Heute zweite Sendung im Jahr 2015. Heute am 25. Januar 2015. Beziehungsweise heute ist es genau 11 Jahre her, seit unsere erste Def Radio Sendung hier auf Radio Free FM lief. Damals ging es um Virenwürmer und Trojaner und auch heute geht es um Malware, aber um eine spezielle Art und zwar RFID-Malware. Eigentlich haben wir die RFID-Malware schon durch und sind jetzt bei NFC angekommen. Ich habe schon über dieses Feature-Phone geredet, das da getestet wurde, beziehungsweise für das ein Virus geschrieben wurde. aber auch bei neueren Systemen bleibt das weiterhin ein Problem. Und zwar wurde da 2012 für das Nexus S, damals mit Android 2.3, 2.3 Gingerbread, wurde da eine Sicherheitslücke im NFC-Stack entdeckt, mit der es möglich war, das komplette Handy einfach zu übernehmen und für den Angreifer da Root-Zugriff zu kriegen. Ähnliche Sachen sind passiert auf dem Migo-Betriebssystem, das damals noch von Nokia entwickelt wurde, beziehungsweise mit von Nokia entwickelt wurde. Auch da wurde im NFC-Stack ein Problem gefunden, mit dem man dieses System übernehmen konnte, beziehungsweise eigene Software darauf installieren konnte. Und dann auch im selben Jahr auf dem Galaxy S3 mit der Android-Version 4.0.4, also eine etwas oder ein bisschen neuere Android-Version. Auch da gab es dann wiederum eine andere Sicherheitslücke, beziehungsweise sie haben da sogar zwei Zero-Day-Exploits veröffentlicht, mit denen sie entsprechend das Telefon übernehmen konnten. Das sind einfach so Beispiele, dass die einfach zeigen, so ja, wenn es so Angriffe gibt, dann passiert das häufig nicht so direkt, wie man sich das denken würde, sondern oft wird dann halt irgendwie drunterliegende Mechanismen, der Netzwerkstack, der USB-Stack oder halt in unserem Fall der NFC-Stack angegriffen. Und wenn es da irgendwelche Buffer-Overflows oder sonstige Sicherheitslücken gibt, dann ist es gut möglich, dass man da Möglichkeiten findet, diese auszunutzen und zu exploiten. Ein weiteres Beispiel will ich euch nicht vorenthalten, das ist eigentlich, das fand ich eigentlich ziemlich witzig, und zwar von dem Sicherheitsforscher Lukas Grunwald. Er ist ein deutscher Forscher, der hat schon vor mehreren Jahren, ich musste jetzt gerade mal nachschauen, wann das eigentlich war, hat der sich mal die Reisepässe angeschaut, die RFID-Tags, die auf den Reisepässen oder die in die Reisepässe integriert sind. Und da, wer sich da ein bisschen mit auskennt, der weiß, dass da auch das Passfoto auf diesem RFID-Tag abgelegt ist als JPEG.
Oh.
Und er hat es eben geschafft, da ein JPEG abzulegen, ein korruptes JPEG, das dann angefangen hat, alle diese Sicherheitskontrollen zu crashen am Flughafen, also alle Systeme, alle diese Rechner von der Sicherheitskontrolle am Flughafen, die sind dann halt alle gecrashed.
Ja, ich musste schmunzeln in dem Moment, wo du JPEG gesagt hast, Lücken in JPEG, die dazu führen, dass man da irgendwie Kontrolle über das System verliert oder es irgendwo anders hingeht,
ja.
Kommen irgendwie fast jährlich wieder welche in JPEG. Also,
das war jetzt sogar JPEG 2000, also der bisschen neuere JPEG-Standard, der noch viel mehr kann als das alte JPEG. Und ich sehe gerade, es war 2007 im Sommer. Und Grunwald hat dazu gesagt, if you're able to crash something, you are most likely able to exploit it. Also wenn man es schafft, es zum Absturz zu bringen, ist es sehr wahrscheinlich, dass man in der Lage ist, diese Lücke, dieses Problem, das man da entdeckt hat durch diesen Absturz, auch auszunutzen, um irgendwelchen Schindluder mitzutreiben. Okay.
Ich habe halt nur eine Frage off-topic eher so, wieso benutzt dann man nicht JPEG 2000, sondern JPEG normales, also das alte JPEG?
Ich glaube Kompatibilitätssachen oder so, vermute ich mal. Da gab es irgendeinen Grund. Ich hatte das mal im Medieninformatikstudium, aber das ist schon zu lange her, als dass ich das jetzt noch reproduzieren könnte. Ich glaube, es hat irgendwas mit Kompatibilitäten zu tun. Ja. So langsam sind wir eigentlich am Ende. Wir könnten nochmal vielleicht zusammenfassen, was man denn tun kann, um sich dagegen zu schützen. Es gibt mittlerweile auch da Veröffentlichungen, also zum Beispiel in einem recht bekannten Buch, The Internet of Things. Das ist ja einfach so ein Buch über moderne Einsätze oder moderne Technologien, wie die eingesetzt werden können. Und da gibt es jetzt auch ein Kapitel dazu, wie man sich vor RFID mal überschützen kann. Und das sind eigentlich so, sind eben so typische Sachen. So kein nicht übertriebene Rechte der Applikation geben, versuchen die Applikation einzuschränken auf einen bestimmten Bereich, Systeme abzukoppeln, also zu kompartmentalisieren, also irgendwie die Datenbank ist woanders als der Webserver, als der Rest vom System. Und
ja, dass wir die Rechten den Applikationen wegnehmen, ist immer so ein Problem, weil du kriegst dort Applikationen und dann will sie standardmäßig immer erstmal alles.
Ja gut, das ist jetzt, du sprichst jetzt von Android, oder?
Zum Beispiel.
Ja. Ja, aber es ist ja, also zum Beispiel auf klassischen Rechnersystemen ist es ja schon nochmal was anderes. Da läuft zum Beispiel der Webserver, wenn es richtig konfiguriert ist, eben nicht als Root, sondern halt als eigener Benutzer, der dann halt genau die Rechte hat, die er braucht. Er braucht nämlich insbesondere meistens dann die Rechte, Port 80 aufzumachen und 443 für SSL, was man ja als normaler User eigentlich nicht hat, so auf einem typischen Linux-System. Aber man braucht halt auch nicht Root, sondern halt eben nur diese Rechte. Ja, und das wäre eigentlich das, was man, ja klar, auf Android, die fangen jetzt dann halt alle möglichen Rechte zu wollen. Ja, meistens brauchen die ja auch. Die Frage ist halt, will man die Funktionalität, die sie da mitbringen, dann haben? Zum Beispiel, will man, dass sie Werbung einblenden und so Sachen? Da brauchen sie halt bestimmte Rechte, zum Beispiel Zugriff auf Zugriffs aufs Internet oder Kontaktdaten und so Zeug.
Es gibt aber viele Apps, die das gar nicht brauchen und trotzdem haben wollen.
Ist halt meinst du, dass die Entwickler dann einfach per Default alles mal mit reinnehmen oder aus einer anderen App kopieren oder so?
Ja, das ist so der Eindruck, so dass sie alles haben wollen. Und dann, man kann zwar, wenn man selber Root drauf hat, ja bestimmte Apps drauf tun, die einem das Ding wieder einschränken,
ja.
Aber das will man ja auch nicht. Also man kann es tun, aber das will man ja dem normalen Benutzer nicht zumuten, dass er das selber ständig machen muss.
Naja, um sich vor SQL-Injections zu schützen, gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel, eine Möglichkeit wäre, Prepared Statements zu verwenden. Das ist dann, da wird dann diese Abfrage eben nicht dynamisch verwendet, sondern die wird praktisch vorbereitet und man kann sie dann nur noch mit Parametern befüllen. Dann ist es nicht mehr so leicht möglich, da Code zu injizieren, und dann gibt es eben einfach so eine Reihe von typischen Sicherheitsvorkehrungen, also versuchen, Buffer-Overflows zu vermeiden, indem man zum Beispiel Software verwendet, die automatisch im Code nach solchen Buffer-Overflows sucht. Ja, und das sind dann alles so Beispiele, wie man sich eben schützen kann. Das ist alles nichts Neues, aber es soll eben zeigen, man muss es eben tun. Okay, und damit sind wir 8 Minuten vor Ende unserer Sendezeit eigentlich so langsam durch. So langsam habe ich auch genug von dem Lärm da draußen. Das ist übrigens eine Straße weiter, gell? Das ist gar nicht direkt vor dem Studio.
Nee,
das ist ja eine Straße weiter und wir. Und natürlich sind alle Fenster zu und so, aber man hört sie alle trotzdem. Naja.
Ja, wenn ihr einen USB-Stick findet oder kriegt, solltet ihr wirklich erst einen Virencheck drüber laufen lassen.
Ja. Ja, vor allem, wenn man den findet. Oder vielleicht zuerst mal neu formatieren oder so. Aber dann kann es natürlich sein, dass die Firmware irgendwie auch gehackt ist, dass der Stick selber den USB-Stack angreift. Also vielleicht lieber wegschmeißen als verwenden.
Aber was kann man denn auch sinnvoll verwenden, wenn selbst die Firmware gehackt ist?
Ja, da gab es auch irgendwie dieses Beispiel mal auf dem Chaos-Seminar über, ich glaube, das war auf das Chaos-Seminar über Android, USB, Android Malware over USB oder so. Ich glaube, da war das Beispiel vom Sergei, dass irgendwelche Hersteller so billig Festplatten verkauft haben, die so tun, als hätten sie 1 Terabyte Platz oder 2 Terabyte oder wie auch immer. Aber in Wirklichkeit war dann irgendwie ein 100 28 MB USB-Stick drin, der so getan hat, als wäre er 1 Terabyte oder 2 Terabyte. Und hat dann immer so im Kreis geschrieben, so dass das halt alte Daten halt immer wieder überschrieben wurden.
Ja. Wunderbare Ringpuffer.
Genau. Du bist dann, ja, sehr teurer Ringpuffer. ja, hast du noch irgendwelche Fragen oder so?
Ich selbst nicht.
Im Chat gibt's auch keine.
Im Chat sehe ich jetzt auch nichts, aber da müssten wir auch erstmal eine halbe Minute warten,
ja,
bis sie reagieren.
Wir haben jetzt auch nur noch eigentlich ein paar Minuten Zeit, dann ist es eigentlich ein ganz guter Abschluss, uns von dem Karnevalsumzug da draußen zu verabschieden und von allen Hörern. Und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder mit einem noch nicht näher bestimmten Thema. Genau. Da im Studio waren Tai und ich bin Matu. Und unser Thema heute war RFID-Malware. Wir hören uns 2 Wochen wieder. Die Musik von heute habe ich schon auf die Website gestellt. Wer nachschauen wollte, was für Musik wir gespielt haben, auf unserer Website www.defradio.de. Und da gibt es jetzt auch noch ein bisschen Musik. Und wir sagen schon mal tschüss. Ciao.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.